Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Flip out Elke, so hat der Dichter Volker Braun seine Kollegin Elke Erb genannt. Er hat das nicht als Kompliment gemeint, aber für viele jüngere und widerspenstige Menschen in der DDR war das unbedingt ein Kompliment für die sehr eigensinnige, experimentelle, ungehorsame, ausgeflippte Dichterin Elke Erb. Sie ist jetzt gestorben mit 85 Jahren. In 20 Minuten etwa reden wir hier in der Lesart über Elke Erb. Und gleich gehen wir auf 7 Weltreisen mit dem neuen Buch des Welterzählers Stefan Wackwitz. Der Autor Stefan Wackwitz, der erzählt in seinem neuen Buch, wie er vom schwäbischen Pietismus über eine marxistische Phase zum Liberalismus gefunden hat und dann aber auch wieder an die Grenzen dieser Weltanschauung gestoßen ist. Das ist ein Buch über die Prägung seines Lebens und das heißt bei Stefan Wackwitz ein Leben in 7 Ländern außerhalb von Deutschland. 26 Jahre lang war er anderswo zu Hause und deshalb heißt sein Buch auch Geheimnis der Rückkehr, 7 Weltreisen. Stefan Wackwitz hat schon andere viel gelesene Bücher über das Leben anderswo geschrieben und jetzt ist er hier im Studio. Seien Sie herzlich willkommen, Herr Wackwitz.
Guten Morgen.
Die Liste der Orte, wo Sie gelebt haben, die ist ja wirklich lang und beeindruckend. Tokio, Krakau, Bratislava, New York, Tiflis und Minsk, vorher auch noch London als jüngerer Mann. Und schuld daran, schreiben Sie, war ein unbezwingbares Fernweh, das Ihnen unter anderem ein österreichischer Schriftsteller eingegeben habe, Peter Handke nämlich. Wie denn das? Mit welchen seiner Bücher?
Ja, der Handke war ja im Grunde schon als ganz junger Mann zum Beispiel in New York. Unseld hat die so eine Art New York-Verschickung für seine Autorinnen und Autoren als so eine Art Welthaltigkeitsprogramm verordnet.
Siegfried Unseld, der Surkamp-Verleger.
Und das Leben im Ausland ist bei Handke, glaube ich, in allen seinen Werken sehr stark vertreten. Er lebt ja auch selber in
Paris. Und Sie haben, als Sie ins Ausland gingen, 2 starke ideologische Prägungen schon durchlebt gehabt. Ich habe schon gesagt, eine Prägung durch den schwäbischen Pietismus als Zögling eines evangelischen Internats in Schwaben und eine marxistische. Als junger Mann haben Sie sich in der Studentenorganisation der Deutschen Kommunistischen Partei engagiert. Was ist denn mit diesen Prägungen passiert, als Sie zum ersten Mal nach London kamen, 1982?
Das war eine interessante Begegnung. Ich hatte eigentlich das Gefühl, ich komme in eine vollkommen andere Welt. Es gibt ja dieses Buch von Nelson Goodman, Ways of World Making. Und ich habe da eigentlich Anfang der 80er Jahre gemerkt, dass die Welt für einen Briten oder eine Britin vollkommen anders aussieht, als ich als junger Mensch sozusagen in Deutschland aufgewachsen bin und die Welt sieht.
Inwiefern?
Und gesehen hat. Das ist so, dass sie sehr stark von so einer unideologischer an die Welt heran und sie gehen vor allem witziger an die Welt heran. Es ist so, dass die Sprache dort sehr stark witzig und ironisch und so weiter geprägt ist und das ist viel, viel wichtiger in Großbritannien als sozusagen die Innerlichkeit, aus der man als Deutscher so zu schöpfen meint. Und ich konnte nicht sehr gut Hochdeutsch, ich konnte auch ehrlich gesagt nicht besonders gut Englisch. Und das war für mich ein Schock. Und diese Riesenstadt und dieses andere Herangehen an die Welt hat mich sehr beeindruckt und hat vor allem bewirkt, dass ich gemerkt habe, ja, man kann die Welt ganz, ganz anders sehen und man kann eigentlich in einer anderen Welt leben, als ich das gedacht habe. Und diese Erfahrung hat sich eigentlich dann fortgesetzt in den ganzen anderen Ländern, in die ich durch meinen Beruf gekommen bin.
Und man kann auch anders von der Welt erzählen, als Sie das aus Deutschland kannten. Sie haben über Hölderlin promoviert und sind dann eben mit britischen Autoren in Kontakt gekommen, haben die wie im Fieber gelesen, beschreiben Sie. Ja. Und Sie haben zu einer Form gefunden, die Sie für viele Bücher schon genutzt haben, auch für dieses Buch nutzen, nämlich den Personal Essay, den persönlichen Essay. Was ist das denn aus Ihrer Sicht?
Ja, der Personal Essay, das ist eigentlich eine Form, die von einer einzelnen Person, nämlich Michel de Montaigne, erfunden worden ist. Und sie zeichnet sich dadurch aus, dass man erstens relativ persönlich über die Welt spricht und außerdem nicht von den großen Themen und den großen Theorien ausgeht, sondern von unscheinbaren Details. Also das Unwichtige einerseits und zweitens das sehr individuell Persönliche sind die beiden Leitplanken dieser Form, die sehr offen ist und die mich, sobald ich sie, nämlich bei Walter Benjamin in der Einbahnstraße zum ersten Mal so richtig gesehen habe, enorm fasziniert hat. Und ich dachte immer, ja, sowas müsste man mal schreiben. Und dann irgendwie ist das so allmählich zustande gekommen, auch dadurch, dass ich den englischen Kunstkritiker und Schriftsteller John Berger kennengelernt habe, der eben auch in dieser Tradition steht und schreibt. Und so bin ich da sozusagen reingewachsen. Und diese Form ist eben auch eine, die sich von festgefügten Meinungen und festgefügten Theorien sehr stark nicht beeindrucken lässt, sondern eben das Persönliche und das Nebensächliche bevorzugt.
Das heißt, bei diesem Buch, das ist ja, es ist einerseits eine Erzählung, wo sie überall waren, was sie dort erlebt haben, welche Menschen sie begegnet sind. Also sie waren im Auftrag des Goethe-Instituts im Ausland an diesen verschiedenen Stationen, die ich genannt habe. Es ist aber darüber hinaus, und das ist, kann man vielleicht sagen, das Essayistische, eine Auseinandersetzung mit ihren Prägungen, mit ihrer geistigen, philosophischen Entwicklung.
Ja, Herr Mayer, ich finde, es ist eigentlich eine Art philosophischer Abenteuerroman.
Ein neues Genre.
Ja, denn Sie, wie ich gerade gesagt habe, Sie werden konfrontiert mit völlig unterschiedlichen Ways of World Making und eigentlich das macht Sie zu einem natürlichen Liberalen und macht, ist das Abenteuer ist, besteht eigentlich darin, einerseits die eigenen Prägungen festzuhalten und andererseits zu kapieren, wie unterschiedlich die Prägungen anderer Menschen in anderen Ländern sind und diesen Widerspruch so ein bisschen auszuhalten. Darüber ist eigentlich das Buch. Mhm.
Ihren ersten langen Auslandsaufenthalt im Auftrag des Goethe-Instituts hatten Sie ab 1990 in Tokio. Das war ein tiefer Eindruck, beschreiben Sie das Leben in dieser Hochgeschwindigkeitsstadt. Aber einen noch viel tieferen Eindruck, eine Lebensprägung hat Ihre Zeit in Polen hinterlassen, Ihre Jahre in Krakau. So habe ich das verstanden, was Sie darüber schreiben. Erzählen Sie uns bitte davon, was ist Ihnen in Polen so nahe gekommen?
Mir ist dort nahegekommen zunächst mal eine grundsätzliche Offenheit der Menschen füreinander, aber auch für diesen hereingeschneiten Ausländer aus einem Land, das in Polen sehr, sehr viel Leid und Zerstörung vor noch nicht langer Zeit angerichtet hat. Und das hat mich ungeheuer gerührt. Und ich habe eben auch da so eine philosophische, wenn Sie so wollen, Erfahrung gemacht, dass ganz ähnliche Positionen, wie ich sie habe, nämlich liberale und demokratische Ideen in Polen aus einem liberal-katholischen Milieu an mich herangetragen wurden, zusammen mit einer unbeschreiblichen Freundlichkeit, die ich so eigentlich nicht erwartet hatte, und die mich sehr gerührt hat und sehr auch verändert hat irgendwie. Die Leute sind extrem warm dort. Sie sind auch sehr freiheitsliebend, was sie unter anderem daran sehen können, dass sie sich eben auch geschafft haben, diesen bösartigen Nationalismus, der da eine Zeit lang an der Macht gewesen ist, wieder abzuwählen. So wie sie auch viele andere sozusagen Verirrungen ihrer Nationalgeschichte auch abgewählt haben, wie zum Beispiel den sogenannten Kommunismus.
Sie waren um 2000 herum da, also vor der Zeit der Peace-Regierung.
Ja, ja, ich bin 2005 weggegangen. Mhm. Da waren die schon so ein bisschen in den Kulissen, aber noch nicht an der Macht,
genau. Mhm. Sie nennen diese Zeit Ihre persönliche Osterweiterung und schreiben da eben sehr emphatisch darüber, was Sie da östlich von Deutschland erlebt haben. Ich habe mich dann gewundert über eine andere Stelle in Ihrem Buch, die damit im Zusammenhang steht, denn da schreiben Sie darüber, wie wenig Interesse es in Deutschland gibt an unseren östlichen Nachbarn, an Polen, Tschechien, der Slowakei. Und in Ihrer Formulierung schreiben Sie da, im Bewusstsein der gebildeten Stände Berlins in den Altbauwohnungen von Charlottenburg, Friedenau und Kreuzberg sei der eiserne Vorhang weitgehend intakt. Und was Sie da alles nennen, ist ja alles West-Berlin. Also in Ost-Berlin gibt es keine gebildeten Stände für Sie?
doch, das gibt es schon. Ich habe nur tatsächlich, ich komme aus dem Westen. Ich habe auch vor der Maueröffnung in Berlin gelebt. Und an dieser Gesellschaft, die ja auch immer noch so ein bisschen unterschiedlich ist, fällt mir schon auf, dass die sehr naheliegende Idee, sich eigentlich mal eher in Polen umzutun, als immerfort in die Toskana zu fahren, sehr fern zu liegen scheint bei vielen Leuten. Und das auch zum Beispiel, als ich dann nach Georgien ging, was auf der Höhe von Neapel liegt und auch so ähnliches Wetter hatte, haben die Leute gesagt, ja, da werden sie sich wahrscheinlich einen Pelzmantel angeschafft haben, weil sie denken, dass das irgendwo in Sibirien ist. Und also die Kenntnis ist relativ begrenzt, auch die Kenntnis der Literatur dort, die Kenntnis der Mentalitäten dort. Die ist allerdings in der DDR oder in der ehemaligen DDR, also ehemalige DDR-Bürger, haben dann viel unbefangeneren Zugang dazu. Das muss ich schon sagen.
Sie schildern ja so als große Entwicklung in Ihrem Buch den Übergang aus harten Ideologien, also Pietismus, Marxismus, in eine unauffälligere, individualistische Ideologie, eben des Liberalismus. Und ich dachte schon beim Lesen mancher Kapitel, mal sehen, ob das für Stefan Wackwitz jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, diese Weltanschauung. Und dann war ich gewissermaßen freudig überrascht, als Sie aus Ihrer New Yorker Zeit erzählen, wie auch diese Weltsicht für Sie Ihre Begrenztheit zeigt. Denn in New York waren Sie, ich nehme mal Ihre Worte, angeekelt von der Auftrumpfungsgeste individualistischer Selbstbegeisterung. Wo ist Ihnen denn diese Selbstbegeisterung da besonders begegnet?
Ja, das ist mir besonders begegnet eigentlich in der sogenannten Projektökonomie New Yorks, wo es also der Kulturbetrieb New Yorks ist extrem vielfältig und interessant. Ähnlich übrigens wie der Berliner. Und mir ist dort aufgefallen, dass eigentlich der Individualismus in dieser Konkurrenzsituation und dieser kurzfristigen, prekären Situation der wirtschaftlich, der schnellen wirtschaftlichen Entwicklung so ein bisschen übergeschnappt ist. Also die Leute haben fast überhaupt keine Zeit mehr. Sie sind extrem sozial, extrem prekär eingespannt. Die Lebensverhältnisse sind im Prinzip, ja, ich würde sagen, also von Armut geprägt. Also sie zahlen für ein garagengroßes Ein-Zimmer-Apartment irgendwo in der Lower East Side so viel, wie sie hier für eine Vier-Zimmer-Wohnung noch bezahlen müssen. Und das sind natürlich, also wenn der Liberalismus auf Speed geht, dann fehlt ihm ein Gegengewicht, würde ich sagen. Und das war für mich eigentlich das New York-Erlebnis, das für mich ansonsten auch großartig war. Ich meine, das ist eine der tollsten Städte überhaupt. Und es hat vor allem so eine tolle Geschichte auch und diese ganzen kulturellen und literarischen und philosophischen Dinge, in denen ich eigentlich lebe und webe, kommen daher. Nur ist dann oft die Begegnung mit der realen Ökonomie und Politik eine Ernüchterung auch.
Und in Ihrem Buch kann man dann auch lesen, wie Sie für das, was Ihnen in New York widerfahren ist, auch wieder erstaunlicherweise eine Metapher finden und das ausgerechnet beim alten Goethe in seinem Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre. Das lesen Sie bitte in dem Buch Geheimnis der Rückkehr, 7 Weltreisen von Stefan Wackwitz. Heute erschienen im Messfischer Verlag mit 368 Seiten. 25 € ist der Preis. Vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank, Herr Mayer.
Gestern kam die traurige Nachricht, dass die Dichterin Elke Erb gestorben ist. Sie war 85 Jahre alt. Und Elke Erb war eine fantastisch eigensinnige Dichterin, widerständig in der DDR, auch im Widerspruch zu vielen bundesdeutschen Verhältnissen und ganz eigen in ihren Texten selbst. Sie hat lange in kleinen Verlagen veröffentlicht, bis ihr Rang wirklich weithin anerkannt wurde. 2020 wurde sie mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet. Wir haben gestern Nachmittag hier im Deutschlandfunk Kultur mit Eckhard Maas über Elke Erb gesprochen. Er hat im Ostberlin in den 70er und 80er Jahren einen literarischen Salon veranstaltet, bei dem Elke Erb dabei war, auch als Mentorin für die jüngere Dichtergeneration, die berühmte Prenzlauer Bergszene. Und Eckhard Maas hat für uns eines der Gedichte von Elke Erb aus dieser Zeit gelesen. Schnappsack heißt das.
Die Klappmasse klart auf ein Klack. Der klare, böse Masse klappt. Die Klipper, die Klapper wie Wasser, verplappert von Pappe. Dieser bösen Masse, dem Wrack, auf und ab steppt die Klappen der Fakt. Und im Dreck schnappt die Tappen der Trakt. Und im Takt hackt die Treppen der Kaspar.
Schnappsack, ein Gedicht von Elke Erb, gelesen von einem ihrer Weggefährten schon in der DDR, von Eckhard Maas. Und eine der jüngeren Autorinnen, für die Elke Erb eine wichtige Mentorin war, das ist Annette Gröschner. Sie hat Elke Erb in den 80er Jahren kennengelernt und sie hat uns gestern in unserem Kulturmagazin Fazit unter anderem das hier erzählt.
Das sind ja eigentlich ihre UrenkelInnen, die zuletzt noch mit ihr gearbeitet haben oder die ihre Gedichte weitergetragen haben. Und sie ist ja quasi dann immer wieder in die nächste Generation auch mit reingerutscht. Und ich erinnere mich noch am allerliebsten an so eine Lesung, die sie 2011 in Hildesheim gemacht hat, am Literaturinstitut. Da kam sie mit Christian Philips, mit dem sie damals zusammen wohnte, in der Wohngemeinschaft. Der war quasi 40 Jahre jünger als sie. Und einem Musiker, und sie hatten ihr ganzes Küchengerät mitgebracht und haben quasi anderthalb Stunden Performance gemacht mit allen Texten, die was mit Küche und Essen und haben dabei Kartoffeln gekocht.
Annette Gröschner über eine Lesung von Elke Erb gemeinsam mit dem Lyriker Christian Philips, und der ist jetzt hier bei mir im Studio. Seien Sie willkommen, Herr Philips.
Hallo, ich grüße Sie.
Wir haben es gerade gehört, Sie haben viele Jahre lang zusammen mit Elke Erb eine Wohnung geteilt. Sie war eine Freundin von Ihnen, eine Arbeitskollegin. Wie haben Sie denn gestern die Nachricht von Ihrem Tod aufgenommen?
Ja, ich habe mich sofort erinnert an Texte von Elke, denn die Frage ist doch, wie geht man mit einem Tod um? Wie geht man mit dem Anekdotischen um, das dann sofort ins Gedächtnis gespült wird? Und mir ist sofort aufgefallen, dass die Texte selber so viele Antworten darauf geben, wie über den Tod zu sprechen ist. Also, dass dieses Sprechen, das dann bilanzierend ist oder zusammenfassend oder die Leistung anerkennt, eigentlich kein Sprechen ist, das diesem Tod gemäß ist. Gleichzeitig aber auch ist der Tod nicht nur eine Figur der Trauer, sondern es ist einfach etwas, eine Figur in der Zeit, wie Elke sagen würde. Das Leben ist eine Figur in der Zeit, der Tod auch. Und dann würde Elke sagen, sie, die Figur, wird sich zeigen. Werden wir sehen, wie wir damit umzugehen haben.
Ich würde gern anschließen an das, was wir gerade gehört haben. Da hat ja Annette Gröschner erzählt von dieser Lesung, die Sie gemeinsam mit Elke Erb gemacht haben, mit diesen Küchengeräten. Wie sind Sie denn darauf gekommen, da Lyrik mit Küchengeräten aufzuführen?
Die Arbeit von Elke und mir bestand im Wesentlichen darin, dass wir Tage und Nächte lang in der Küche gesessen haben und gesprochen haben, lektoriert, kommentiert, die Phänomene des Alltags geteilt und auch gekocht. Und diese Form von praktischem Umgang mit dem Material, mit den Texten, mit dem Text als Gegenüber, das eine Antwort gibt, das ein eigenes Wesen auch hat, so wie Küchengegenstände ein eigenes Wesen haben, das hat damals den Anlass gegeben, dass wir gesagt haben, na, wenn die uns fragen, eine Performance zu machen, dann nehmen wir doch einfach das mit, was wir schon haben. Die Performance ist immer schon da. Wir sind ja schon da. Die Gegenstände sind schon da, dann nehmen wir die mit und haben dann die Küche nach Hildesheim mitgenommen.
Und das war auch typisch für Elke Erb, den Alltag, also in dem Fall die Küchengeräte, mit in ihre lyrische Welt hineinzuholen, oder?
Absolut. Die Gedichte sind voll von solchen ganz spezifischen Detailbeobachtungen, die dann aber plötzlich abstrakt werden. Also Elke hatte ein großes Gespür für falsche Lyrismen, für so Lyrik nur als Dekoration. Es war ihr immer wichtig, dass die Dinge im Gebrauch bleiben, einen Gebrauchswert haben. Und auch die Gedichte selbst sind ein Gebrauchswert. Man kann sie gebrauchen. Ich brauche sie auch immer wieder. Zum Beispiel auch, um auf den Tod von Elke zu reagieren. Ich habe gemerkt, es gibt ganz viele Texte, die ich gebrauchen kann, um darauf zu antworten.
Haben Sie einen davon im Kopf?
Oder was mir sofort einfällt, das fiel mir gestern augenblicklich ein, als die Todesmeldung kam. Einfach ein Vierzeiler aus einem etwas längeren Gedicht. Wollte ich leben, wollte ich vom Leben so sprechen wie vom Tod, spreche ich vom Leben wie von etwas auf Kredit. Und dann etwas später im Text, das allerdings ist gang und gäbe. Tod auf Kredit erspart Leben. Und wenn man so bilanzierend spricht, dann bewegt man sich in gewisser Weise nur in dieser Kreditlogik. Naja, das hat sie alles erreicht, aber wir müssen ja weitermachen. Und die Texte von Elke machen weiter.
Sie sind ja 40 Jahre jünger. Annette Greschner hat vorhin von der Urenkelgeneration gesprochen, großzügig gerechnet, könnte man vielleicht sagen. Sie gehören dazu, kommen aus dem Westen, Elke ab aus dem Osten. Wie kam es eigentlich zu Ihrer Begegnung und zu Ihrer Nähe?
Ich habe Elke das erste Mal gehört in einer Lesung in der rheinland-pfälzischen Landesvertretung. Ich bin ja in Rheinland-Pfalz geboren, da gab es eine Lesung im Weinkeller und ich habe kein Wort verstanden.
Das ist ja eine super Voraussetzung.
Ja, und am Ende dieser Lesung sagte Elke, das müssen Sie jetzt so hinnehmen. Und das hat mich fasziniert. Ich fand immer, dass das Unverständliche oder der Widerstand zunächst mal einen Reiz ausmacht. Und Elke ist mir dann immer wieder begegnet. Sie war sehr rege, sie kam zu vielen Veranstaltungen und hat dann den Kontakt gesucht. Und eine Figur, die ihr üblich war, war ein Gedicht zu lesen, jemanden anzurufen oder anzuschreiben und zu sagen, komm her, ich will dich kritisieren. Und dann wurde man herzitiert und saß stundenlang da und nach Strich und Faden wurde jeder Vers, jede Zeile zelebriert, analysiert. Und das war eine wirklich wichtige Begegnung für viele von uns.
Ja. Und von uns heißt ja auch, es gab einen ganzen Kreis, wenn ich das richtig weiß, von Menschen auch ihrer Generation, die dann mit Elke Erb zu tun hatten, auf diese Weise von ihr kritisiert wurden. Und war es vor allem diese, wie Sie es beschreiben, es ist ja offenbar eine ganz detaillierte Aufmerksamkeit, die sie hatte für ihre Gedichte, wenn sie die Vers für Vers durchgegangen ist. War es diese Aufmerksamkeit, die sie da transgenerationell vor allem verbunden hat oder was war es?
Ja, Elke hatte eine sehr spezifische Technik des prozessualen Schreibens, wie sie das nannte. Das war ein genauer Mitvollzug dessen, was im Text als Situation geschieht. Das geht hinein bis ins Datum. Sie hat die Texte oft datiert, also den Moment festgeschrieben, in dem der Text passiert und auch in dem die Person entsteht. Und diese Person ist nicht einfach nur ein Ich, das sich entäußert, das hätte sie dann Selbstentblößertum genannt, auch diese Anekdoten, die wir jetzt hier erzählen. Sie würde ständig sagen, lass das mal, hör damit auf. Was ist der Gehalt, was ist die abstrakte Idee dieses Gesprächs? Wie können wir sprechen? Also auch ich komme jetzt unentwegt, während ich mit Ihnen spreche, habe ich Elke wie ein Teufelchen auf der Schulter sitzen und die wirft ein, hör damit auf, mach das so nicht, denk nochmal anders nach, dreh es um. Also kurz gesagt, es ist eine dialektische Methode, die man von ihr gelernt hat und das war auch gerade in Zeiten so eines neoliberalen Marktes, in dem man sich auch als Autorin, als Autor behauptet, ein Zuspruch, eine Lehre im Widerstand, unabhängig von irgendwelchen Systemen. Sie hat ja in drei Staaten gelebt und man muss sagen, dass die Staatsuntergänge an ihr vorbeigegangen sind wie Sonnenuntergänge. Das hat diese Individualität nicht angekratzt und auch dieses methodische Denken nicht.
Ich hoffe, der Elke Erbteufel auf ihrer Schulter wäre damit einverstanden, wenn ich sie frage, was wir denn von ihr vor allem lesen sollten, um auch weiter mit ihren Texten zusammen zu sein. Gibt es eine Sammlung, ein Gedichtband, den Sie uns vor allem empfehlen würden?
Ich empfehle zwei. Gedichtverdacht, das ist ihr letztes Buch, 2019 erschienen, bei Rough Books, von Urs Engeler herausgegeben, ihrem langjährigen Verleger. Und Winkelzüge, das ist ein Buch, das ist kurz nach der Wende erschienen, in der Edition Gallref. Es heißt Winkelzüge oder nicht vermutete aufschlussreiche Verhältnisse. Und dieses Buch können Sie ein ganzes Leben lang lesen, damit werden Sie nicht fertig.
Winkelzüge
oder nicht vermutete aufschlussreiche Verhältnisse.
Und Gedichtverdacht war der andere.
Und Gedichtverdacht.
Das empfiehlt uns der Lyriker Christian Philips. Wir haben über Elke Erb gesprochen. Die Dichterin ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Haben Sie vielen Dank.
Danke Ihnen. Und lesen Sie Elke Erb.
Leibhaft lesen. Diese gefügten, gefügigen, weicheres tragenden Knochen lesen. in Zeilen zerlegter und aufgelegter Gebinde Aufsammlung ab. Diese in Bündel gerafften Fasern entziffern Deute, eräugen zu eigen. Diese 10 Zehen im Gehen und Stehen lesen, lass, dass sie nachher verwesen.
Da haben wir Elke Erb gehört, statt gelesen, mindestens genauso gut. Das hätte ich natürlich anständig ankündigen sollen, das ist mir gerade entgangen. Also Elke Erb.
Straßenkritik.
Ja, mein Name ist Andreas Bachmann. Ich bin 31 Jahre alt und komme aus Rust. Rust bei Freiburg. Ich habe vor kurzem von Martin Walker Troubadour fertig gelesen. Die ganze Reihe von Martin Walker mag ich sehr und hole mir dann immer die neuesten Bücher. Der bringt einen so ein bisschen nach Frankreich. Es geht in dem Fall um einen ganz skurrilen Fall, dass ein Scharfschützengewehr und Patronen gefunden werden von dem hiesigen Polizisten in Brno. Um den drehen sich eigentlich immer alle Bücher. Das ist so ein ganz liebenswerter Dorfpolizist. Und oftmals ist es so in den Büchern, dass sich das dann so ein bisschen politisch und global dann auch entwickelt. Und in dem Fall geht es um spanischen Terrorismus. Und ja, da wird so ein bisschen dann eine große Geschichte in einem ganz kleinen Örtchen Saint-Denis dann gesponnen. Ja, Martin Walker beschreibt einfach auf so eine richtig charmante Art und Weise das Leben von den Leuten dort. Und vor allem geht es auch viel um Kulinarik. Also es werden immer Gerichte auch dort gekocht und das begeistert mich auch dann zum selber nachkochen. Und es ist auch einfach sehr gut zum Lesen. Wenn ich einfach auch mal abschalten will und einen Kopf frei bekommen will, dann komme ich bei der Buchserie immer sehr gut rein.
Andreas Bachmann liest in Freiburg Troubadour, der 15. Fall für Brno, Chef de Police. Das Buch von Martin Walker wurde übersetzt von Michael Windgassen und ist im Diogenes Verlag erschienen. 400 Seiten kosten 26 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Diese Zeilen haben Sie womöglich schon mal gehört. Im traurigen Monat November war es. Die Tage wurden trüber. Der Wind riss von den Bäumen das Laub. Da reist ich nach Deutschland hinüber. So beginnt das Versepos Deutschland, ein Wintermärchen von Heinrich Heine. Und jetzt gibt es ein ganz neues Buch. Und das heißt Deutschland, ein Wintermärchen in leichter Sprache. Der Dichter und Essayist Daniel Falb hat diesen Lyrikband geschrieben und der Kritiker Björn Heyer hat das Buch für uns gelesen. Guten Tag, Herr Heyer.
Ja, guten Tag, hallo.
Deutschland, ein Wintermärchen in leichter Sprache. Ist das jetzt eine Neufassung von Heine in leichter Sprache, also in heute verständlicherer Sprache? Oder wie ist das jetzt mit dem Buch?
Ja, es ist auf jeden Fall eine aktualisierende Sprache, wobei Daniel Falb von Anfang an auch so ein ironisches Spiel mit uns betreibt, denn er spricht von einer dreisten Honigfalle, mit der er uns über diesen Titel in sein Band hineinholt. Wir erinnern uns, Sie haben es eben schon angesprochen, dieser Reisende bei Heine Anfang des 19. Jahrhunderts kommt über die französische Grenze nach Deutschland und setzt sich in so einem spöttelnden Ton mit der deutschen Kleinstaaterei, mit dem fehlenden revolutionären Elan, mit dem deutschen Michel, der so passiv sei, und dem preußischen Militarismus auseinander. Diese Themen an sich greift natürlich Daniel Falb nicht auf, aber in dieser losen Auseinandersetzung damit sehr wohl den Ton, also auch er ist sehr polemisch, kämpferisch, das hat eine ganz starke Werf, die auch an Heine anknüpft.
Und welche Themen sind es dann bei Daniel Falb, wenn es nicht die Themen von Heine sind, die natürlich ins 19. Jahrhundert gehören? Woran reibt sich Daniel Falb?
Man muss sagen, es ist im Grunde genommen das Virus als Hauptsujet, einerseits sehr konkret bezogen auf die Corona-Politik, die er nochmal Revue passieren lässt. Er spricht von der Ministerpräsidentinnenkonferenz, die, Zitat, wie ein drehender Papagei quasi alltäglich im Fernsehen zu sehen ist. Er spricht von dem Leben, das wie in einer, also auch ein Zitat, wie in einer Brosche stattfindet, dem kleinen Raum, den uns die Digitalisierung, Twitter, heute X, zugelassen hat. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist aber der Virus auch eine Großmetapher für Fake News, die global über Grenzen hinweggehen, für einen globalen Kapitalismus, in dem Das gehört alles zu dieser Polemik des Bandes dazu. Amazon quasi Steuerflucht über nationale Grenzen hinweg begehen kann. Volkswagen einfach automatisiertes Fahren ohne ethische Bedenken in Asien umsetzen würde. Und all das führt, Zitat, zu dem Stachel der Entsolidarisierung unter den Völkern. Und das ist natürlich etwas, wo er dann auch Heine wieder aufgreift. Diese Reflexion von Grenzen, nationalem und internationalem Zusammenhang.
Also ein großer polemischer Rundumschlag quasi gegen alles, was einen an der Gegenwart aufregen kann?
Das würde ich schon sagen. Es geht um eine babylonische Sprachverirrung auch, die Menschen, die nicht mehr zueinander finden. Und da kommt dann aber auch die utopische Wende des Bandes hinzu, nämlich die Suche nach einer Ursprache in einer Welt, die so gespalten ist. Und da heißt es bei ihm, bei Falb, bevor Leute verschiedene Sprachen gesprochen haben, haben sie dieselbe Sprache gesprochen, dann haben sie sich aus den Augen verloren, ihr Gerede verstimmte sich wie Klaviere. Und hier beginnt also Grenze umzudefinieren, und Sie haben es angesprochen, im Untertitel heißt es ja in leichter Sprache. Mhm. Und diese leichte Sprache, die soll quasi alle Menschen eingemeinden. Und da wird also Grenze als etwas gesehen, was nicht einfach nur die Wirtschaft überwinden soll, sondern die Grenze zwischen den Menschen in der Kommunikation, die soll aufgebrochen werden, indem hier die Lyrik zu einer leichten Sprache überführt wird. Und das ist, finde ich, eine sehr schöne Ambition, die man bisher so auch noch nicht in der Gegenwartslyrik angetroffen hat.
Aber sind es tatsächlich Gedichte in leichter Sprache? Also bei den Dingen, die Sie jetzt zitiert haben, das klang mir jetzt nicht wahnsinnig kompliziert, aber auch nicht wahnsinnig leicht.
Das gelingt zum Teil. Also es gibt häufig sehr unverständliche Wendungen. Da wird dann auch gesprochen vom Exoskelett, das in ein gefrorenes Knochengestell übergeht, vom verbackenen, hyperspezifische Lektüresituation, lila Rückenstreifen. Aber insgesamt hält er eine Lakonie durch. Insgesamt ist es klar, er schreibt mit sehr vielen Hauptsätzen. Es ist sehr verständlich. Es sind tolle Bilder auch drin. Mhm. Und mich muss sagen, es ist ein faszinierendes Experiment, vor allem auch diese stringente Komposition durchzuhalten. Ein Bild, eine Kritik baut auf der nächsten auf. Und ja, es gelingt ihm sehr oft auch dann tatsächlich so eine Art Integration im Lesen zu schaffen für alle Menschen. Und da ist wirklich ein hoher Grad an poetischer Klugheit vorhanden, eine hohe Dichte an poetischer Klugheit vorhanden, die gerade diesen Autor nochmal besonders auszeichnet. Sie haben es gesagt, er ist auch Essayist, er ist Theoretiker. Und man sieht hier, er schafft wirklich den Brückenschlag zwischen den verschiedenen Registern.
Das war Björn Heyer über Daniel Falb. Deutschland, ein Wintermärchen in leichter Sprache. Das Buch ist im Verlag Cookbooks erschienen, hat 160 Seiten und kostet 24 Euro. Vielen Dank. Am kommenden Samstag, am 27. Januar, ist der Holocaust-Gedenktag. Und auch zu diesem Anlass möchte uns der Rostocker Buchhändler Manfred Keiper jetzt ein Buch empfehlen. Ich grüße Sie, seien Sie willkommen, Herr Keiper.
Schönen guten Morgen.
Dieses Buch, das Sie uns empfehlen wollen, das heißt "Ich habe keine Zeit gehabt, zu Ende zu schreiben". Selma Meerbaum. Erzählen Sie uns von dem Buch bitte.
Die Autorin dieses Buches ist Marion Torschwitz, eine Literaturwissenschaftlerin. Und Selma Meerbaum war eine jüdische junge Frau, in 1924 in Czernowitz geboren. Das heißt also, in diesen Tagen, also genau am 5. Februar, würden wir ihren 100. Geburtstag begehen. Und diese junge Frau hat in jungen Jahren, also mit 15 oder so, sind es bekannt, dass sie ihre ersten Gedichte geschrieben hat. Diese Gedichte sind unheimlich bemerkenswert. Also sie sind irgendwie von einer unheimlichen poetischen Kraft. Sie ist beeinflusst auch von Rilke, von Heine Klabund. Und sie ist eine entfernte Cousine von Paul Celan. Also der ebenso in Czernowitz ja aufgewachsen ist. Ja, und Selma Meerbaum, vielen ist sie vielleicht unter dem irrtümlichen Namen Meerbaum-Eisinger bekannt. Unter dem Namen sind also schon mehrere Ausgaben ihrer Gedichte oder verschiedener Gedichte von ihr veröffentlicht worden. Von ihr sind insgesamt nur 57 Gedichte überliefert. Aber die Gedichte haben es in sich. Also die sind von einer so enormen poetischen Kraft, also eine auch angesichts des Schicksals natürlich auch von einer gewissen Trauer und Melancholie, aber mit einer solchen, die drücken eine solche Lebensfreude auch aus. Also ich muss zugeben, auch als Also ich komme immer wieder in Schlucken, wenn ich die Gedichte lese, als alter weißer Mann, was für eine Kraft da drin steckt. Und diese junge Frau ist nur 18 Jahre alt geworden. Sie ist dann 1942 deportiert worden, als Czernowitze also über die nach dem Hitler-Stalin-Pakt den mit Nazi-Deutschland verbündeten Rumänen zugeschlagen worden ist. Und plötzlich 1942 wurde angefangen, erste Juden zu deportieren ab 1941. Und 1942 ist sie mit ihrer Mutter nach Michailowka in der Nähe von dem heutigen Donetsk also deportiert worden. Und dort ist sie dann im Zwangsarbeitslager am 16. Dezember verstorben.
Und an
Fleckfieber.
Ja, und in dem Buch kann man auch ihre Gedichte lesen, verstehe ich das richtig?
Mhm. Also Marion Tauschwitz hat ihre sämtlichen Gedichte zusammengesammelt und auch in diesem Band zusammengefasst, aber ansonsten ist es in der Hauptsache eine Biografie dieser jungen Frau, die, also ich meine, man muss sich das vorstellen, die war 15 Jahre alt mit ihren ersten Gedichten. Wenn man diese Gedichte liest, die haben eine Ausstrahlung, das ist enorm. Und also ich muss zugeben, dass ich immer wieder, wenn ich in die Texte mal reingucke, tief gerührt bin und betroffen bin auch. Also was wir da verloren haben oder was das KZ-System der Nazis da angerichtet hat, wahrscheinlich wäre sie irgendwann eine Literatur-Nobelpreisträgerin geworden. Aber die Kraft auf jeden Fall hat in dieser jungen Frau drin gesteckt.
Ja. Ich habe keine Zeit gehabt, zu Ende zu schreiben, so heißt dieses Buch über Selma Meerbaum. Und Herr Keiper, Sie wollen uns noch ein anderes Buch empfehlen, ein Buch von Juan Gabriel Vázquez, der kommt aus Kolumbien. Wenn es an Licht fehlt, heißt dieses Buch. Wir hatten schon eine Kritik dieses Buches im Programm für unseren Rezensenten. Dirk Fuhrig, ist der Roman zeitgenössische Weltliteratur und Sie sind ähnlich begeistert davon, oder?
Oh ja, also ich meine Juan Gabriel Vázquez, also ich habe, glaube ich, alle Bücher von ihm, die ins Deutsche übersetzt worden sind, und das sind mittlerweile, ich glaube, 8 oder 9 gelesen. Und dieser Mann, also in Kolumbien gilt er schon sozusagen als Nachfolger von Gabriel Garcia Márquez.
Oho.
Und ich denke auch international wird er irgendwie den entsprechenden Durchbruch erlangen. Mhm. Sein letztes Buch, Wenn es an Licht fehlt, das also im Herbst letzten Jahres veröffentlicht worden ist, ist ein Dokumentarroman oder eine Dokumentarbiografie, eine literarische Biografie eines kolumbianischen Filmemachers. Und Ausgang nimmt sie in Barcelona, wo eine Retrospektive seines filmischen Werkes gezeigt wird. Und er begibt sich dort auf die Spuren seiner Vergangenheit oder erinnert sich. Weil dort hat vor mehreren Jahrzehnten am Ende des Spanischen Bürgerkrieges seine Geschichte angefangen. Die Geschichte seines Vaters, der als Republikkämpfer in Spanien also vor Franco flüchten musste, ins Exil gegangen ist, nach Kolumbien gekommen ist. In Kolumbien in den 50er Jahren also das Fernsehen begründet hat und dann allerdings also von der US-Unterhaltungsindustrie vertrieben worden ist, weil er ellenlange Sendungen oder Aufnahmen von Theateraufführungen gemacht hat.
Herr Keiper, wir nehmen diesen kurzen Einblick in den Inhalt mal mit und Ihre große Begeisterung für diesen Autor, weil uns einfach die Zeit davon gerannt ist. Ja. Wir haben gleich die Nachrichten hier. Ich danke Ihnen sehr für diese beiden Empfehlungen. Zum Schluss haben wir gesprochen über Wenn es an Licht fehlt, den Roman von Juan Gabriel Vázquez, empfohlen von Manfred Keiper, Inhaber der anderen Buchhandlung in Rostock. Vielen Dank.